like method. I never felt so lonely as when you came and saw me. In the following moment, took your eyes off me. The more I know about you, the more I know I want you. The less I care about who was sent before I found you. The more I know about you, the more I know I want you. The less I care about who was sent before I found you.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Es ist nichts Unanständiges, dass der Körper alt wird. Warum sollte man darüber nicht sprechen dürfen? Fragt Natascha Wodin und tut das schonungslos in ihrem Buch Die späten Tage. Heute hören Sie einen weiteren Auszug. Niemand, sagt sie an einer Stelle, habe sie darauf vorbereitet und kein junger Mensch könne sich vorstellen, was Altern wirklich bedeute. Stellenweise wird sie zur Schwarzseherin, aber immer wieder rettet sie auch die Liebe. Es liest wieder die Schauspielerin Martina Gedeck.
Heute jährt sich der Todestag meiner Mutter zum 68. Mal. Ihr Tod dauert nun schon fast doppelt so lang wie ihr Leben. Seit 1956 liegt sie auf dem Friedhof des fränkischen Provinzstädtchens, in das es sie am Ende aus der Ukraine verschlagen hat. Vor 25 Jahren wurde auch mein 89-jähriger Vater in dieses Grab gelegt, zu seiner jung gestorbenen Frau. Ich war seit seiner Beerdigung nie wieder auf diesem Friedhof und inzwischen gibt es das Grab nicht mehr. Irgendwann hatte sich der Grabstein gelockert. Ich hätte ihn befestigen lassen müssen. Aber da ich der Aufforderung des Friedhofsamtes nicht nachgekommen bin, hat man den Grabstein zweifellos entfernt, wie man es mir angekündigt hatte. Die Leichen meiner Eltern sind zur Erde geworden, in der jetzt neue Leichen liegen. Alle Spuren meiner Eltern sind gelöscht. Es gibt auch so gut wie keine Menschen mehr, die sie gekannt haben. Vermutlich bin ich die letzte Zeugin ihres Lebens, ihres zweiten Lebens in Deutschland, das wahrscheinlich so etwas wie ein Nebenleben für sie war oder gar kein Leben. Man sagt, dass alte Menschen sich oft besser an die Zeit ihrer Kindheit erinnern als an Dinge, die sich vor kurzem ereignet haben. Bei mir ist es anders. Ich vergesse nicht nur die Ereignisse des Vortags, auch die Bilder meiner Kindheit entfernen sich immer weiter von mir, verblassen, verschwinden. Meine Vergangenheit verlässt mich, versinkt im Unkenntlichen. Von Anfang an und immer wieder lässt Friedrich mich an sich abprallen, an seiner Kälte, seinem Argwohn, seiner Ignoranz. Er verfolgt damit nicht die Absicht, mir den Abschied leichter zu machen. Aber wenigstens vorübergehend nimmt er mir den Schrecken vor diesem Abschied. Immer wieder versuche ich vergeblich, mein sogenanntes Archiv zu sichten und zu ordnen, das vor allem aus einer schier grenzenlosen Halde loser Blätter besteht. Es ist völlig aussichtslos, diese Blätter mit Notizen, Entwürfen und aufgegebenen Textanfängen in die richtige Reihenfolge zu bringen, mit Seitenzahlen zu versehen. Dafür bräuchte ich ein zweites Leben. Während ich nachlässig und hoffnungslos mit dem Chaos kämpfe, bleiben meine Augen immer wieder an einem der Blätter hängen. An einer Notiz wie dieser. Ich habe noch nie in meinem Leben etwas aus Liebe zu jemandem getan. Mir geht es immer nur darum, durch das, was ich sage oder tue, die Liebe eines anderen für mich zu gewinnen. Im Grunde ist das meine einzige Beschäftigung, eine ununterbrochene Anstrengung, von der ich unendlich müde geworden bin. Mein ganzes Leben ist ein einziger Kampf, ein Betteln um Liebe. Wobei ich selbst die Lieblosigkeit in Person bin und anderen gar keine Chance gebe, mich zu lieben. Mein Alltag besteht aus der nie nachlassenden Angst vor einem Verlust, den ich längst erlitten habe. Der Angst davor, auf dem Weg von Punkt A nach Punkt B etwas zu verlieren, das ich selbst sein muss und das doch längst für immer verloren ist. Habe das wirklich ich geschrieben? Zu welcher Zeit meines Lebens? vor 40, vor 50 Jahren? Auch an diese bedauernswerte Person kann ich mich nur noch vage erinnern. Jetzt, in der dunklen Zeit, sind die kurzen, lichtlosen Tage und manchmal auch die Nächte erfüllt von den schrillen Rufen der Kraniche, die aus ihrem geheimen Reich vom anderen, unbewohnten Ufer des Sees zu uns herüberdringen. Es ist, als riefen sie zu Hunderten um Hilfe. Als schrien sie ständig: Es ist Krieg. Es ist Krieg. Was für eine Zumutung muss ich für Friedrich sein, mit meinem zeitversetzten Leben, das er klaglos hinnimmt. Er steht wie einst ich allein auf, frühstückt allein, fährt, wenn seine Schmerzen es zulassen, allein mit dem Fahrrad zum Supermarkt und kauft allein ein, damit ich am Nachmittag, wenn ich aufgestanden bin, nur noch die Hälfte besorgen muss. Er schleppt die Tüten allein und verstaut den Inhalt im Kühlschrank. Er nimmt Päckchen entgegen und öffnet Handwerkern die Wohnungstür, während ich schlafe. Er isst allein das Mittagessen, das ich in der Nacht vorgekocht habe. Er legt sich allein zum Mittagsschlaf hin, liest ein wenig. Und wenn ich endlich aufgestanden bin, ist sein Tag schon fast vorbei, die ihm noch zur Verfügung stehende Kraft verbraucht. Sie reicht nur noch für einen kleinen Spaziergang und eine gemeinsame Tasse Tee. Dann beginnt er zu verlöschen. Jeden Tag, wie für immer. Aber so müde er auch ist, nachts, während ich arbeite, reißt ihn der Schmerz aus dem Schlaf und hält ihn wach. Er quält ihn bis zum Morgen, der Altersschmerz der Gelenke. Er sticht, brennt, pocht, sägt, bohrt, hämmert. Dieser blindwütige Folterknecht Gottes oder der Natur. Ich spreche wieder mit dem Beschwerdeministerium, aber es antwortet nicht. Die vielen allgegenwärtigen Flüchtlinge, die es auch aufs Mecklenburger Land verschlägt, aus dem die jungen Leute fliehen, weil es hier keine Arbeit gibt, wecken viele Erinnerungen in mir. Ihr Deutschland, ihr Europa war einst unser Amerika. Vielleicht hätten auch wir uns von Schleppern auf ein Schiffswrack bringen lassen, wenn es das damals gegeben hätte. Vielleicht hätten auch wir unser Leben riskiert, um nach Amerika zu kommen. Vielleicht hätten wir gehungert, uns jeden Bissen vom Mund abgespart, wenn man sich die Reise nach Amerika hätte kaufen können. Aber wir konnten es immer wieder nur mit Einwanderungsanträgen versuchen. Dunkel erinnere ich mich an die vielen Vorladungen zum amerikanischen Konsulat, an eine ganze Barackenstadt, in der ehemalige Zwangsarbeiter am Ort einer provisorischen Filiale des Konsulats wohnten und den ganzen Tag in endlosen Schlangen standen mit ihren Papieren. Aber so viele Papiere man auch brachte, es waren nie die richtigen und nie genug. Denn eher ging ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Hungerleider ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich erinnere mich an meine inbrünstigen Kindergebete, meine heiße Hoffnung auf das Wunder. Amerika blieb die große Verheißung unseres Lebens in Deutschland, bis meine Mutter aufhörte, an die Zukunft zu glauben, bis sie nur noch weinte und dann für immer verstummte. Ich sehe die heutigen Flüchtlinge in den abenteuerlich überfüllten Schlauchbooten. Ich denke an diejenigen, die nicht einmal diese Boote erreichen, weil sie schon auf dem Weg, auf den brutalen Umschlagplätzen der Schlepperbanden umkommen, wie die junge Afrikanerin in Marien Diayes erschütterndem Buch »Drei starke Frauen«. Ich sehe die, die es geschafft haben, im Schlamm und Dreck der europäischen Zeltstädte, in den Käfigen der Containerlager. Ich sehe den endlosen Strom der neuen Displaced Persons, die kommen und kommen, weil die Welt sich nicht ändert, weil sie dumm und erbarmungslos bleibt. Und wenn ich an meine Mutter denke und frage, was sie zerstört hat, dann weiß ich, dass es neben der Ortlosigkeit und Armut vor allem die Verachtung ihrer deutschen Umwelt war. Die Tatsache, dass man ihr die Menschenwürde aberkannt hatte. Ich glaube, dass meine ständige Angst um Friedrich ihren Ursprung in der Angst um meine Mutter hat. Um sie musste ich immer fürchten. Immer war sie im Verschwinden, in Auflösung begriffen. Sie hatte keinen Halt in der Welt und sie kündigte ihren Selbstmord immer wieder an. Ich war ein Kind und konnte nichts dagegen tun. Die einzige Maßnahme, die mir einfiel, bestand darin, dass ich nachts einen Strick an ihrem Fuß befestigte und mir das andere Ende um mein eigenes Handgelenk band, damit sie, während ich im selben Zimmer in meinem Bett lag und schlief, sich nicht unbemerkt davonstehlen konnte. Ich glaube, dass es immer wieder diese elementare Kinderangst ist, die mich überfällt, wenn ich plötzlich wie zum ersten Mal begreife, wie alt Friedrich, wie sehr auch er im Verschwinden begriffen ist. Jede seiner kleinen Unpässlichkeiten rührt sofort an diese alte, haltlose Angst. Aber mein Wissen um ihre Ursache nutzt mir nichts. Ich habe keine Macht über den Mechanismus, der die Angst um den wichtigsten Menschen meiner Kindheit mit der Angst um den wichtigsten Menschen meines Alters miteinander verknüpft. Die Macht der Vergangenheit über die Gegenwart scheint von grenzenloser Reichweite zu sein. Selbst in so spätem Alter holt mich meine Kindheit an völlig unerwarteter Stelle noch einmal ein. In den sozialen Medien stoße ich immer wieder auf ein Zitat, das man Hannah Arendt zuschreibt, obwohl es im Wortlaut in keinem ihrer Werke zu finden ist. Offenbar handelt es sich um eine Paraphrasierung ihrer zentralen Gedanken. Dieses ständige Lügen zielt nicht darauf ab, das Volk eine Lüge glauben zu machen, sondern darauf, dass niemand mehr irgendetwas glaubt. Ein Volk, das nicht mehr zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden kann, kann auch nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden. Und ein solches Volk, das sich seiner Macht zu denken und zu urteilen beraubt sieht, ist auch, ohne zu wissen und zu wollen, dem Gesetz der Lüge vollständig unterworfen. Mit einem solchen Volk kann man dann machen, was man will. Hannah Arendt hat zu ihrer Zeit noch nichts von den schier grenzenlosen Möglichkeiten des Lügens und Fälschens in unserer heutigen Welt geahnt, von der Lügen- und Fälschungsmacht der maschinellen Intelligenz. Dagegen waren die Lügen der totalitären Regime des 20. Jahrhunderts wahrscheinlich Sandkastenspiele. Ein eisiger Morgen. Auf dem nebligen See schwarze Inseln aus Blässhühnern. Sie drängen sich zu Hunderten zusammen, um nicht zu erfrieren. Vdovina, mein Mädchenname, ist von Vdova abgeleitet, dem russischen Wort für Witwe. Nomen est omen kann man in diesem Fall nur bedingt sagen, weil ich nie den Status einer richtigen Witwe erreicht habe. Aber eine Fastwitwe bin ich mehrmals geworden. Mit meinem ersten Mann, jenem, den ich als 19-Jährige geheiratet hatte, um meiner Herkunft zu entkommen, habe ich 8 Jahre zusammengelebt. Er gehörte der amerikanischen Sekte Christian Science an, die medizinische Behandlung ablehnt. Kurz nach unserer Scheidung erkrankte er an einer schweren Nierenbeckenentzündung und starb, nachdem er gerade wieder geheiratet hatte und Vater geworden war, an seiner Überzeugung, die ihm nicht erlaubte, sich behandeln zu lassen. Jahre später lernte ich Liev kennen, einen russischen Übersetzer und Schriftsteller, der auf einer Lesereise in Deutschland war und mich im Lauf einer einzigen Nacht in sein Leben in Russland riss. Ich war zu dieser Zeit schon oft als Dolmetscherin in Moskau gewesen, aber ich hatte von Russland keine Ahnung gehabt. Ich kannte nur die Wirklichkeit, die man Ausländern zeigte, und denen zeigte man so gut wie nichts. Erst jetzt, an Liews Seite, betrat ich zum ersten Mal die wirkliche russische Welt. Zu jener Zeit wusste ich schon um die historischen Zusammenhänge, aus denen ich hervorgegangen war. Ich wusste, wer meine Eltern waren und wer ich als ihre Tochter war. Zweimal die Woche ging ich zu einem Psychotherapeuten und kämpfte mit den Dämonen meiner Kindheit, die mich, als ich meine Vergangenheit endlich hinter mir gelassen zu haben glaubte, plötzlich wie aus dem Nichts überfallen hatten. Jetzt, nachdem ich Liev kennengelernt hatte und mit ihm nach Moskau gereist war, eskalierte meine Orientierungslosigkeit. Ich geriet in eine unentwegte, atemlose Hin- und Herbewegung zwischen Deutschland und Russland, zwischen zwei Männern, zwei Welten, die einander abstießen, und den zwei Seelen in mir selbst, die immer miteinander gekämpft hatten. Aber auf einmal ging es um alles, um Leben und Tod. Der Kampf dauerte 2 Jahre, dann entschied ich mich für Russland. Ich wusste, dass es Wahnsinn war, was ich tat. Ich verließ ein sicheres, wohlhabendes Land und ging in eine Diktatur mit erbärmlichen Lebensbedingungen. Aber ich hatte keine Wahl. Nachdem ich Russland kennengelernt hatte, begann ich in Deutschland zu verkümmern, zu erfrieren, zu verhungern. In Russland wartete Ljews Welt auf mich. Eine Welt voller Wärme, Seele, Geist und Humor. Voller Lieder und vor allem voller Literatur, von der das gesamte Gefäßsystem des Lebens durchdrungen war. Nachdem ich mich endlich entschieden hatte, wurde ich zum zweiten Mal in meinem Leben eine Fastwitwe. Ljew starb eine Woche vor unserem Hochzeitstermin auf dem Standesamt. Der Krebs, der ihm schon seit einiger Zeit vage Zeichen sandte, tötete ihn innerhalb von ein paar Tagen. An einem sonnigen Septembermorgen, als die roten Trauben der Ebereschen in den Moskauer Straßen leuchteten, starb er hinter den Milchglasscheiben einer Intensivstation. 6 Jahre später begegnete ich Jakob. Ich fühlte mich immer noch so, als hätte man mir die Haut abgezogen, aber zum ersten Mal seit Ljews Tod erreichte mich in Jakobs Gedichten eine Stimme, die mir etwas sagte. Meine verwaiste Liebe zu Ljew sprang sofort auf ihn über, den Lebenden aus dem anderen Deutschland. Im Ich seiner Gedichte erkannte ich einen deutschen Bruder, der die Einsamkeit und Geworfenheit noch besser kennen musste als ich. Unsere deutsch-deutsche Ehe wurde zu einem Fiasko. Auch sie zerbrach zwischen den zwei Welten, die sich mit so viel Jubel und Furore vereinigt hatten. Aber in uns vereinigten sie sich nicht. In uns führten sie 10 Jahre lang einen unversöhnlichen Kampf gegeneinander. Nachdem ich irgendwann aus unserer gemeinsamen Wohnung ausgezogen war und Jakob allein gelassen hatte, obwohl ich wusste, dass er allein nicht leben konnte, dauerte es noch ein paar Jahre, bis er starb. Er schrieb so gut wie nichts mehr und fiel sofort zurück in seinen selbstmörderischen Alkoholismus, den er in unseren gemeinsamen Jahren besiegt hatte. Von seinem Tod erfuhr ich aus dem Fernsehen. Den Mann, der auf dem Bildschirm gezeigt wurde, kannte ich nicht mehr. Es war ein Zerrbild von Jakob. Der Alkohol hatte ihn zerstört. Am Tag nach seinem Tod blieb das Auto, das wir noch gemeinsam angeschafft hatten, mitten in der Rush-Hour für immer auf einer Berliner Kreuzung stehen. Es war sozusagen mit ihm gestorben. Er hatte es mitgenommen, nachgeholt. Als ich am Tag darauf mit dem Zug zu einer Lesung fuhr, sah ich durch das Zugfenster am Himmel eine weiße Wolke, die langsam zerfaserte, verschwamm, immer durchsichtiger wurde und aufging im Blau. Ich war sicher, dass Jakob sich mir in dieser Auflösung gezeigt, sich von mir verabschiedet hatte. Wieder einmal eines dieser Altersbüchlein, in denen man nachlesen kann, wie schön das Alter ist. Keine Schmerzen, keine Gebrechen, keine Armut, keine Einsamkeit, keine Todesangst. Nur Dankbarkeit und Freude darüber, dass man noch lebt. Natürlich topfit und gesund, optimal vernetzt, beschenkt mit Altersweisheit, zahlreichen Freunden und einer Rente, von der man in der Welt herumreisen und sich jede Art von Wellness gönnen kann. Als lebte man eigentlich nur, um alt zu werden und endlich in die Lage zu kommen, all diese Vorteile genießen zu können. Die Masse der anderen, die weder Geld noch Kraft besitzen, deren Körper verschlissen sind, erschöpft, beschädigt und krank, die in Pflegeheimen versiechen und verdämmern, wird gar nicht erwähnt. Die Unsichtbaren werden noch einmal unsichtbar gemacht. Neulich sagte ich während eines Telefonats mit einer Freundin, ich hätte keine Ahnung, was ich tun müsste, wenn ich Friedrich eines Tages tot im Bett finden würde. Meine Freundin antwortete sachlich, »Du musst den Arzt anrufen, der kommt und stellt einen Totenschein aus.« Dann kommt die Bestattungsfirma und holt ihn ab. Diese nüchternen Fakten, die auf der Hand liegen und die ich in Wahrheit schon 1000 Mal selbst gedacht habe, lösten eine so brutale und bodenlose Traurigkeit in mir aus, dass ich zu schluchzen anfing und nicht mehr aufhören konnte. Bis jetzt wütet der Schrei in mir. Warum? Warum wird uns ein Mensch, den wir lieben, für immer entrissen? Warum? In der Zeit, als der Schriftsteller Maximilian Dorner noch als Lektor gearbeitet hat, war ich einmal mit ihm verabredet. Er wollte zu mir nach Hause kommen, um ein Buchprojekt mit mir zu besprechen. Ich hatte Kuchen gekauft und Tee gekocht, aber er kam nicht. Nach einer halben Stunde rief ich ihn auf dem Handy an, aber er nahm nicht ab. Und er rief auch nicht selbst bei mir an, um Bescheid zu sagen, dass er sich verspätete. Die Zeit verging. Ich fragte mich, ob ihm auf der Fahrt von Stuttgart nach Berlin etwas zugestoßen war. Manchmal verspäteten sich Züge. Aber warum rief er nicht an? Irgendwann, ich hatte inzwischen zu warten aufgehört, es war schon Abend, sah ich ihn durch das Küchenfenster unten im Hof auf mein Hinterhaus zukommen. Ich hatte ihn als jungen, sehr gut aussehenden Mann in Erinnerung. Jetzt verwunderten mich seine hängenden Schultern, sein langsamer, schlurfender Schritt, den man nicht von einem Menschen erwartet, der 3 Stunden zu spät zu einer Verabredung kommt. Ohne jede Eile, mit gesenktem Kopf, setzte er einen Fuß vor den anderen und zog träge seinen Trolley hinter sich her. Noch mehr verwunderte es mich, dass er sich, als er meine Wohnung endlich erreicht hatte, für seine drastische Verspätung nicht entschuldigte. Kein einziges Wort darüber verlor. Ich verkniff mir eine Frage, weil ich spürte, dass sie nicht sehr freundlich ausgefallen wäre. Während unseres langen Gesprächs verzieh ich ihm alles. Immer, wenn ich ein Manuskript zum ersten Mal den Augen eines Außenstehenden auslieferte, in der Regel denen eines Lektors oder einer Lektorin, erwartete ich ein vernichtendes Urteil. Das Kind, das ich unter meinen immensen, lähmenden Selbstzweifeln ausgetragen hatte, war ein Krüppel geworden, eine einzige Peinlichkeit. Aber die Augen von Herrn Dorner leuchteten auf, als er nach einer kurzen Unterhaltung und einer ersten Tasse Tee mein Manuskript aus seiner Tasche zog. Er war begeistert und hatte es bereits als Spitzentitel ins nächste Verlagsprogramm aufgenommen. Aus irgendeinem Grund konnte ich mich nicht richtig freuen. Die Situation erschien mir irgendwie irreal, trügerisch. Wir besprachen noch verschiedene Textstellen, zu denen er mir Verbesserungsvorschläge machte. Seinen Worten konnte ich entnehmen, dass er sehr viel von dem Text verstanden hatte, so dass ich mich langsam doch zu freuen begann. Wir sprachen noch über dies und das. Zum Abschluss erzählte er mir lebhaft von einem Theaterprojekt, das er sich vorgenommen hatte, und von einer Frau, in die er verliebt war. Gegen Mitternacht verabschiedeten wir uns, beide beglückt von unserem gelungenen Treffen. Ich begleitete ihn noch bis nach unten, wo er in das bestellte Taxi stieg, das ihn zu seinem Hotel brachte. Danach hörte ich nichts mehr von ihm. Es vergingen Wochen. Ich wollte ihn nicht bedrängen, aber irgendwann nahm ich meinen Mut zusammen, rief im Verlag an und erfuhr, dass er auf unabsehbare Zeit beurlaubt war. Tage später erreichte mich die Nachricht, dass er an Multipler Sklerose erkrankt war. Mit einem so schockierenden Grund für seine Verspätung hatte ich nicht gerechnet. Bis heute beschäftigen mich diese 3 Stunden, in denen er verschollen war. Was hatte er in dieser Zeit gemacht? Hatte er die Orientierung verloren und war planlos durch die Berliner Straßen geirrt? Hatte er 3 Stunden irgendwo gesessen oder gelegen, weil ihn seine Beine nicht mehr trugen? Hatte ihn unterwegs ein unerwartet heftiger Schub ereilt? Oder war die Krankheit womöglich erst auf dieser Reise ausgebrochen, so dass er gar nicht wusste, was ihm geschah? Wie erklärte sich die mysteriöse Verwandlung, die auf dem Weg durch mein Treppenhaus bis zu meiner Wohnungstür mit ihm vor sich gegangen war? War es ein Geheimnis dieser wenig erforschten Krankheit, dass sie von Minute zu Minute ihr Gesicht wechselte, überfallartig kam und genauso plötzlich wieder verschwand? Ging sie mit Gedächtnisausfällen einher? Mit Blackouts? Oder war alles ganz anders gewesen? Hatte er sich für seine Verspätung nicht entschuldigt, weil er sich gar nicht verspätet hatte? Hatte ich mir während unseres Telefonats eine andere, falsche Uhrzeit für unsere Verabredung notiert? In seinem Internetblog konnte ich seinen Verfall beobachten. Wie aus einem attraktiven jungen Mann nach und nach ein Wrack im Rollstuhl wurde. Bis zuletzt ging er sehr offensiv mit seiner Krankheit um, zeigte oft Fotos von sich, klärte auf, schrieb Bücher und arbeitete als Dramaturg. Im letzten Winter ist er im Alter von 49 Jahren gestorben. In seinem einstigen Verlag hatte kein anderer Lektor Interesse an meinem Manuskript gezeigt. Es irrte lange umher und erschien erst Jahre später in einem anderen Verlag. Ich habe jede Nacht lange, fast epische Träume, in denen es immer um irgendwelche schwer zu lösenden Probleme, um Verwirrungen und Missverständnisse mit anderen Menschen geht. Früher erwachte ich meistens mit einer lebhaften Erinnerung an meine Träume. Ich liebte sie wegen der poetischen Bilder, in die das Gehirn Gedanken und Gefühle im Schlaf umsetzt, mit einer Kreativität und Originalität, zu der man im Wachzustand keinen Zugang hat. Jetzt habe ich meine Träume verloren. Ich erwache mit einer vagen Ahnung, finde fast nichts Greifbares mehr in dem chemischen Nebel in meinem Kopf, den die Tabletten erzeugen, die ich einnehmen muss, weil ich sonst vor Schmerzen nicht eine Stunde schlafen würde. Ich erinnere mich, dass ich als Kind meine Mutter einmal fragte, woher wir wissen, was Traum und was Wirklichkeit ist. Ich hatte von ihr eine kompetente Antwort auf die Frage erwartet, die mich sehr beschäftigte. Aber sie sagte, das wissen wir nicht. Nach dieser Antwort zu urteilen, muss sie eine kluge Frau gewesen sein. Friedrich will schon wieder nach Lübeck fahren. Diesmal zu einem befreundeten Arzt, den er fragen möchte, ob er bereit wäre, ihm, sofern es eines Tages wünschenswert sein wird, die letale Injektion zu verabreichen. Ihm und vielleicht auch mir. Immer öfter gibt es Tage, an denen Friedrich so weit entfernt ist, dass ich ihn kaum noch erreiche. Offenbar verbindet ihn an solchen Tagen nicht mehr viel mit der Außenwelt. Er ist an irgendeinem anderen, für mich unsichtbaren Ort, der mehr als ein Ort, ein Nirgends zu sein scheint. Vielleicht eine Zwischenwelt. Ich kann ihm kein Lächeln entlocken. Auch unsere Privatsprache funktioniert nicht mehr. Ich bekomme keine Antwort auf meine Fragen, durch die ich mir einen Blick in das Geheimnis seines Zustandes erhoffe. Gestern hat er noch gesagt, jeder Tag mit mir sei ein Fest für ihn. Heute sind die Lichter erloschen, die Musik verstummt. Auch die ihm heiligen Gewohnheiten und Rituale, auf denen er immer besteht, scheint er vergessen zu haben. Die einzige Gewohnheit, an der er an solchen Tagen noch festhält, ist die des Vorlesens vor dem Einschlafen. Zurzeit liest er mir Sándor Márais Roman »Ein Hund mit Charakter« vor. Man erwartet eine kurzweilige Hundegeschichte, aber wie könnte es anders sein? Ein Sándor Márai kann so eine Erwartung nur enttäuschen. Der kleine ungarische Puli, der als Welpe in eine Manteltasche passt und aussieht wie der untere Teil einer Klobürste, entwickelt sich mit der Zeit mehr und mehr zu einem rätselhaften, bedrohlichen Wesen. Ich liege neben Friedrich und höre fasziniert zu, mit welch tiefem menschlichen Wissen Márai von einem Hund und vom Rest der Welt spricht. Von den Abgründen, die sich plötzlich zwischen einem Hund und seinem Herrn auftun können. Aber leider sind Friedrichs Nachtlesungen kurz geworden. Nach 10 Minuten wird seine Stimme schwach und schleppend, stockt immer öfter. Er sagt, dass die Buchstaben aus den Zeilen herauspurzeln. Ich bleibe noch eine Weile neben ihm liegen, während er schläft. Sein Körper ist noch da. Er ist warm. Er atmet. Sein Herz schlägt, wenn auch mit einer alarmierenden Regellosigkeit. Es stolpert, setzt aus, überschlägt sich. Es zappelt und trudelt. Ein strampelnder Frosch ist in seiner Brust, an der ich liege mit meinem Ohr und in sein Inneres lausche.
Martina Gedeck mit dem 8. Ausschnitt aus Natascha Wodins Buch »Die späten Tage«. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Emily Seidel.
Schnee oder Eisregen sorgen heute früh für Behinderungen auf den Straßen, vor allem in Niedersachsen und Hamburg. In vielen Schulen Niedersachsens fällt heute der Präsenzunterricht aus. Auf der A1 gab es Unfälle durch Blitzeis. Einzelheiten von Nina Schön aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Zahlreiche Unfälle gab es laut Polizei zwischen Osnabrück und Bremen. Vor allem Lkw rutschten auf eisglatter Fahrbahn in die Leitplanken. Sperrungen auf den Autobahnen wegen Unfällen gab es auf der A1, der A2 und der A31. Probleme gibt es auch im niedersächsischen Bus- und Regionalbahnverkehr, vor allem im Raum Osnabrück, Wilhelmshaven und Göttingen. Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen, unter anderem beim Metronom. In vielen Städten und Landkreisen in Niedersachsen gibt es keinen Präsenzunterricht an Schulen, zum Beispiel in Osnabrück, Oldenburg, Hannover und Bremen. Auch in Hamburg fällt Schnee, der Winterdienst ist im Großeinsatz.